my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 30. März 2017. Zusammengestellt bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Themenübersicht. Automobilzulieferer Luke gewährt GewerkschaftsvertreterInnen Wiederzugang zum Standort Bühl. Nur Kleinkram passiert den Hauptausschuss in Freiburg. Warum eine kommunale Filmförderung wichtig ist. Zunächst zu den Nachrichten. Land will Inklusion praktischer gestalten. Bei einer Fachtagung zur Inklusion haben in Stuttgart über 300 VertreterInnen aus Schulen, Verwaltung und Verbänden sich getroffen, um der Inklusion neue Impulse zu geben. Dazu hatte Kultusministerin Susanne Eisenmann am Montag eingeladen. Das Thema rückt immer mehr in den Vordergrund, seit vor 2 Jahren Eltern erstmals frei über die Schule ihrer Kinder entscheiden dürfen. Immer mehr Eltern von Kindern mit Behinderung ziehen seither ein inklusives Bildungsangebot vor. Das sind heute 1/4 der Eltern. Die große Mehrheit der SchülerInnen mit Anspruch auf sonderpädagogische Bildung besucht jedoch noch sonderpädagogische Bildungseinrichtungen. Aufgrund der aktuellen Zahlen geht das Ministerium davon aus, dass über 1000 neue Lehrerstellen für Inklusion geschaffen werden müssen. Auch die Zahl der Studienplätze wurde bereits zum laufenden Semester erhöht. Eisenmann hob hervor, das Thema stehe auch künftig mit hoher Priorität auf der politischen Tagesordnung. Weniger optimistisch als die Ministerin zeigte sich Kerstin Erhardt von der Landesarbeitsgemeinschaft Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen, LAG. Bisher haben wir, so Kerstin Erhardt von der LAG, den Eindruck, dass schulische Inklusion nicht weit vorne auf der Agenda der Landesregierung steht. Neue Impulse zur Inklusion dürften sich nicht darauf beschränken, mehr Sozialpädagogen auszubilden. Vielmehr müssen Inklusion als Teil der Schulentwicklung aller Schultypen verstanden werden, so Erhardt. Auch bei der jüngsten Konferenz war für manche Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Schwerpunkt zu sehr im sonderpädagogischen Bereich angesiedelt. Inklusion verändert Schulen und das geht nur, wenn alle Beteiligten daran mitwirken, unterstrich die LAG-Elternbeauftragte. Karlsruhe. Der Bundesgerichtshof BGH schützt Mieter besser vor Kündigung. Ein Grundsatzurteil, das vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe am Mittwoch verkündet wurde, ergibt, die Kündigung eines Mieters, wenn der Vermieter in der Wohnung seine Büro- oder Geschäftsräume einrichten will, hat nicht zwangsläufig Vorrang. Künftig müssen die Gerichte in jedem Einzelfall abwägen, ob die Interessen des Eigentümers wirklich so gewichtig sind, dass das die Räumung rechtfertigt. Bisher war es Praxis, ähnlich wie bei einer Eigenbedarfskündigung, in solchen Fällen ein berechtigtes Interesse an der Kündigung anzunehmen. Im behandelnden Fall sollte ein Mieter nach 40 Jahren ausziehen. Der Ehemann der Vermieterin wollte in der Wohnung Akten seiner Beratungsfirma unterbringen. Der BGH konnte nicht erkennen, warum das nicht auch etwas weiter entfernt möglich sein sollte. Der Mieter kann also bleiben. Im zweiten Fall sollte Platz für den neuen Hausmeister gemacht werden. Dieser entschied sich aber wegen Kniebeschwerden nun doch nicht in den dritten Stock einziehen zu wollen. Während Vorinstanzen diese Begründung plausibel befanden, kam Karlsruhe zum Schluss, dass falls der Eigentümer die Wohnung letztlich gar nicht wie angekündigt braucht, er dies gut und stimmig begründen muss. Kommt der Eigentümer seiner besonderen Darlegungslast nicht nach, seien die Gerichte verpflichtet, davon auszugehen, dass der Mieter hinters Licht geführt wurde. Manche Kliniken in Südwest finanzieren ihren laufenden Betrieb auf Pump. Rekorddefizit für die 30 größten Krankenhausverbünde in Baden-Württemberg laut einer Studie von Roland Berger. Die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser in Baden-Württemberg ist nach Ansicht der Unternehmensberatung besorgniserregend. Die Beratungsfirma Roland Berger analysierte die Geschäftsberichte von 2015 und stellte ein Rekorddefizit von 145 Millionen Euro bei den 30 größten Krankenhausverbünden fest. Das sind rund 20 Millionen mehr als im Vorjahr. Diesem Alarm der Beratungsfirma steht gegenüber, dass die Ausgaben auch ein Rekordniveau erreicht haben. Mit 10,1 Milliarden Euro hatten die Ausgaben ein Volumen, gegenüber dem das neue Defizit nur 2 Promille beträgt. Die Mehrzahl der defizitären Krankenhäuser sind in öffentlicher Trägerschaft. Mit dem Defizit werden Verluste aus dem operativen Geschäft ausgeglichen oder Investitionen gestemmt, welche die öffentlichen Träger nicht direkt übernehmen. Die Zahl der in roten Zahlen schreibenden Klinikverbünde ist zudem um 3 auf 17 zurückgegangen. Und Baden-Württemberg hat bundesweit die geringste Dichte an Klinikbetten, obwohl die Zahl der Patienten mit 2,1 Millionen im Berichtsjahr einen Höchststand erreichte. Inflation in Deutschland zieht an. Die Inflationsrate in Deutschland, gemessen am Verbraucherpreisindex, wird im März 2017 voraussichtlich 1,6% betragen. Wie das Statistische Bundesamt nach bisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, steigen die Verbraucherpreise gegenüber Februar 2017 voraussichtlich um 0,2%. Automobilzulieferer Luke gewährt GewerkschaftsvertreterInnen wieder Zugang zum Standort Bühl. Seit Mitte März gab es einen Streit um den Zugang für GewerkschaftsvertreterInnen der IG Metall zu den Anlagen des Automobilzulieferers LUK im badischen Standort Bühl. Die IG Metall verkündete am gestrigen Dienstag, dass sie mit dem Management zu einer Einigung gekommen ist. Darüber sprach Mathieu mit Lena Marquardt, Geschäftsführerin der IG Metall Offenburg. Zunächst, was war der Grund für den Streit um den Zugang von GewerkschaftervertreterInnen zu den Anlagen in Bühl?
Ja, es gab Kollegen, die uns gebeten haben, auch mal bei ihnen am Arbeitsplatz vorbeizuschauen, um uns dort die Arbeitssituation anzugucken. Sie hatten Fragen zum Thema, wenn es zu kalt ist, wenn es zu warm ist im Bereich, wenn so viel Durchzug herrscht, was man da machen kann.
Und der Zugang von GewerkschaftsvertreterInnen ist gesetzlich geregelt und erlaubt?
Genau, das leitet sich, also gibt zwei verschiedene Zugangsmöglichkeiten, einmal über das Betriebsverfassungsgesetz und einmal leitet sich das aus der Koalitionsfreiheit ab, das im Grundgesetz festgeschrieben ist.
Warum schätzen Sie, dass sich die Leitung von LUK in Bühl weigerte, GewerkschaftsvertreterInnen Zugang zu gewähren?
Das müssen Sie natürlich am besten die Leute bei LUK fragen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da Vorbehalte gab, dass wir den Betriebsablauf stören oder so, aber das war nie unser Ziel, sondern es ging einfach darum, auch die Arbeitsbedingungen sich vor Ort anzuschauen, mit den Kollegen gemeinsam zu überlegen, wie man das verbessern kann.
Die IG Metall klingt in ihrer gestrigen Pressemitteilung zur Einigung mit dem Management von LUK zufrieden. Was da genau vereinbart wurde, kann man aus der Pressemitteilung nicht erahnen. Was wurde da genau vereinbart?
Ja, es wird eigentlich nur wieder der Normalzustand hergestellt. Also das heißt nur, das ist schon mal wieder eine große Sache, dass wir ganz normal auch aufs Werksgelände gehen dürfen, wenn Beschäftigte sagen, sie würden gerne mit uns sprechen. Und das heißt, damit ist einfach der Normalzustand wieder hergestellt und wir können die Themen wie bisher aufgreifen und bearbeiten.
Und was genau sind die Probleme an diesem Standort?
Auch da gibt es einige Themen, also angefangen von, wie gesagt, diese ganzen Fragen rund ums Klima in den einzelnen Abteilungen, dass es zum Teil zu heiß ist im Sommer, zu kalt im Winter, Fragen von ergonomischen Einrichtungen, aber natürlich auch Fragen rund um das Thema Entgelt. Es gibt ja noch keinen Tarifvertrag bei LUK und das sind natürlich auch wichtige Anliegen. Die Leute wollen in Altersteilzeit gehen, die wollen Weiterbildung machen können und das ist natürlich alles einfacher geregelt in einem Tarifvertrag und viele verstehen auch nicht, dass es in Schaeffler insgesamt überall Tarifverträge gibt und LUK bis jetzt noch keinen Tarifvertrag hat.
Schaeffler und LUK sind Autoteilehersteller. Für wen produzieren sie? Sind sie Subunternehmer?
Automobilzulieferer, genau, für alle möglichen Marken. LUK steht für Lamellen und Kupplungen. Da ist natürlich einiges im Umbruch. Die ganze Frage Elektrifizierung des Antriebsstrangs, Industrie 4.0, das die Arbeitswelt verändern wird, Qualifizierung von Beschäftigten dadurch, Erhalt der Arbeitsplätze, das sind alles große Themen, wo wir auch weiterhin in einem engen Dialog mit den Kolleginnen und Kollegen bei LUK stehen wollen, um dort auch für die Zukunft weiterhin so ein erfolgreiches Unternehmen auch zu unterstützen und auch die Kolleginnen dabei zu unterstützen, wenn sie gute Arbeit machen und dort gerne arbeiten, dass es auch entsprechend gut vergütet wird und die Arbeit Anerkennung und Wertschätzung findet.
Nur Kleinkram passiert den Hauptausschuss in Freiburg. Nicht wie veranschlagt, 3, sondern 2 Tage brauchte der Hauptausschuss, um die Änderungsanträge der Fraktionen zu bearbeiten. Kaum etwas kam durch, wenn auch manchmal sehr knapp. Eine Zusammenfassung mit Michael Menzel.
Die Sitzungen im Hauptausschuss des Freiburger Gemeinderats häufen sich in den letzten Tagen und sollten ursprünglich heute weitergehen. Vielleicht letztendlich werden sie es doch nicht tun. In zweiter Lesung verhandeln die Stadträtinnen über den Doppelhaushalt für 2017 und 2018, sprich wofür soll Geld ausgegeben werden und wie soll es eingenommen werden. Radio Dreieckland hat schon gestern im Morgenradio über die Sitzung von Montag berichtet. Um über die Ergebnisse der gestrigen Sitzung zu sprechen, bin ich nun mit Michel verbunden, unserem Korrespondenten im Freiburger Gemeinderat. Hallo Michel.
Guten Morgen.
Ja, worum ging es so allgemein im Gemeinderat gestern oder im Hauptausschuss?
Ja, hauptsächlich um die Änderungsanträge der Fraktionen. Wir hatten das ja schon gestern berichtet, dass die Änderungsliste der Stadtverwaltung gegenüber dem eingebrachten Haushalt mit beträchtlichen Millionen Veränderungen sowohl auf der Einnahmen- wie auf der Ausgabenseite schon stattgehabt haben. Da ging es dann um kleinere Änderungen der Fraktionen und auch heute ging es, also gestern ging es auch nur um eigentlich kleinere Änderungen, wenn man mal davon absieht, dass ein abgelehnter Antrag 5 Millionen Eigenkapitalstärkung für die Freiburger Stadtbau vorgesehen hatte, ging es um kleinere Änderungen meist in den sogenannten Ergebnishaushalten, also die Einnahmen- und Ausgabenrelevanten Sachen der laufenden Einnahmen und der laufenden Ausgaben. Summarisch kann man sagen, nahezu fast alles wurde abgelehnt. Das ist so üblich. Also das Volumen dessen, was die Gemeinderäte noch bewegen können, reduziert sich eigentlich immer mehr. Und dauerte relativ lange, bis dann überhaupt nach 25 Minuten der erste Antrag überhaupt mal die Gnade einer Mehrheit im Hauptausschuss, der ja nur bedingt die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat abbildet, mit 15.000 Euro durchging. Das war ein Antrag für das Eine Weltforum. Und fast alle anderen Anträge im Theater, im Kulturbereich wurden abgelehnt. Nur ein Lieblingsprojekt des Oberbürgermeisters, offensichtlich die Stadträtin der unabhängigen Frauen, Irene Vogel, sagte, das ist also schon der Beitrag zu dem OB-Wahlkampf des nächsten Jahres für den Oberbürgermeister, der ein nennenswertes Volumen hatte. Und das waren 50.000 jedes Jahr für das Bürgerzentrum Fahrenstall, ich glaube in Waltershofen. Das wurde genehmigt. Gleichzeitig wurde dann auch für die Medienwerkstatt nochmal 8.000 Euro und für das Koki 8.000 Euro genehmigt, wobei der Witz beim Koki natürlich einfach nur derjenige ist, dass ein sogenannter Mietzuschuss, der gleichzeitig wieder vereinnahmt wird, weil das nämlich ein städtisches Gebäude ist, durch den Umzug oder Auszug des Literaturforums jetzt dem Koki zugeschlagen worden ist und insofern das also rechte Tasche, linke Tasche eigentlich gewesen ist. Aber sonst sind faktisch alle Sachen so durch die Bank weggelehnt worden, ob das der Jazzkongress ist, das Jazzhaus ist, ob es das Archiv für soziale Bewegung ist, ob es die Erhöhung um 1 Euro auf 22 Euro für Volkshochschuldozenten ist, ob es die Pingstelle ist, die Frauenhorizonte etc. etc. Also man kann die Liste unendlich lang machen. Das waren 50 Seiten, die gestern in diesen 4 Stunden verhandelt worden sind. Die schwule Filmwoche, die NS-Zeit, also alles wurde praktisch abgewälzt. Es gab dann noch praktisch, obwohl ja das Quartierskonzept letztes Mal diskutiert worden ist im Gemeinderat und erst gesagt worden ist, ausgabenwirksam sollen Ausgaben getätigt werden. Erst später wurde, wie gesagt, dieser Fahrenstall mit 50.000 Personalstelle pro Jahr durchgewunken mit einer CDU, die ja eigentlich gar nichts bestätigen wollte, grünen Mehrheit. Und auch noch in einem anderen Fall wurde von der Freiburger Hilfsgemeinschaft die Tagesstätte auch nochmal durchgewunken. Also man kann so sagen, dass dort dieser Doppelhaushalt ist, wo die Fraktionen am allerwenigsten bewirkt haben.
Das heißt, die Stadtverwaltung hat das alles mehr oder weniger entschieden und es gab keinen Raum für Änderungen. Ja.
Gab es dann intensiven Bereich, um mal ein Beispiel nochmal zu nehmen, ist als einziger Bereich der lange versprochene Högebrunnenplatz für 30.000 Euro durchgekommen. Das war die einzige im investiven Bereich jetzt mal gesehen. Und das Überraschende dann noch war in Bezug auf so bestimmte Budgets der Kontaktstellen, dass beim Behindertenbudget nochmal 7.000 Euro für Sachmittel zusätzlich eingesetzt worden ist. Und Junges Freiburg und die Partei und GAF, also JPG, JPEG abgekürzt oder verdeutscht, haben einen Antrag durchbekommen, dass es nämlich eine Ausbildung, pädagogische Ausbildung zu einer Antisemitismusführung in Freiburg geben soll, in diesem Jahr mit 5.000 und im nächsten Jahr mit 15.000 Euro gefördert. Das waren so die einzigen Überraschungen dann nochmal oder Highlights, die dann durchgesetzt. Angesichts des Budgets von 930 beziehungsweise 940 Millionen im sogenannten Ergebnis, also laufende Einnahmen, laufende Ausgaben und eines Investitionshaushaltes von 80 Millionen, ist das natürlich noch nicht mal der Dreck unter dem Fingernagel des OBs.
Nochmal zu diesem Punkt, dass der Gemeinderat wenig Änderungen erreicht hat. Wer ist dafür verantwortlich? Wie kommt es, dass das Stadtparlament eigentlich so wenig Änderungen vornehmen kann bei einem städtischen Haushalt? Liegt es an den herrschenden Fraktionen oder an der Stadtverwaltung selbst oder wie kommt es da?
Naja, also erstens ist relativ viel abgedeckt gewesen. Also das ist ja, man muss es ja mal ernsthaft sagen, also das Bürgermeisteramt hat natürlich schon im Vorfeld, sonst würde es ja nicht zu einer neuen hohen Kreditaufnahme kommen, die ja teilweise so um die 50% des Investitionshaushaltes liegt, was natürlich eine relativ trotz und alledem eine gute Quote ist. Also wenn man sich überlegt, dass Unternehmen meistens nur eine Eigenkapitalquote bei Investitionsprojekten von 30% haben, hat die Stadt von über 50%. Also wenn man das nochmal überlegt, ist dieser Haushalt ja durchaus weit aufgestellt gewesen. So, das war das eine, ja, also wo man darüber reden müsste. Auf der anderen Seite gibt es natürlich gerade für so eine Vielzahl von sozialen, kulturellen Projekten, die einen ziemlichen Aufwand für relativ wenig Geld machen müssen, es sei denn, sie sind in städtischen Räumen, wo sie dann den Mietzuschuss bekommen, automatisch und oder nicht automatisch, dann muss man das notwendigerweise sagen, dass das okay ist. Also es gibt ein grobes Missverhältnis auch zwischen den Personalstellen in der Verwaltung und das ist dieses Beispiel, die SPD wollte wie gesagt, die VHS-Dozenten auf 22 Euro pro Stunde anheben. Ja, das muss man sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist, der OB kriegt eine halbe Stelle dazu, weil er jetzt in der kommunalpolitischen Vereinigung der Städtetages ist, also einer der Präsidenten, kriegt er eine halbe Stelle dazu für diesen Frist seiner Präsidentschaft da drinne, der Leiter des Amtes für öffentliche Ordnung, die jetzt mit dem Land ein sogenanntes Sicherheitskonzept, das schon mit 700.000 zusätzlicher Personalausgaben im Haushalt veranschlagt ist, bevor überhaupt der Gemeinderat darüber beschlossen hat, dass es jetzt eine Erweiterung des kommunalen Ordnungsdienstes geben soll, der ja jetzt wieder Gemeindevollzugsdienst heißt, das ist alles schon im Haushalt drinne. Und wenn man denn die Kleinigkeit ansieht, dass er 1 Euro keine Mehrheit unter den Gemeinderatsfraktionen findet für die Dozenten der VHS, dann fragt man sich natürlich, ja, die tun sich jetzt groß in der Öffentlichkeit für bestimmte Sachen, aber im Prinzip, wenn man genau hinguckt, ist das ja doch relativ verlogen. Sie könnten ja genauso gut sagen, okay, wenn uns da Geld fehlt, das waren glaube ich 1 Euro, das waren glaube ich 25.000 Euro, da hätte man vielleicht die 0,75 plus 0,5 Stellen für den Amtsleiter Schulze, für die Amtsleitung des Amts für öffentliche Ordnung nochmal reduzieren können und das nehmen können und dafür eine Deckung dann machen können für die Frage, dass die Honorare der VRS-Dozenten hochgesetzt werden. Wäre von der Möglichkeit her sehr, aber da gibt es eben halt nach wie vor die grün-schwarze Bank, die im Zweifelfall das verhindert und dann auch ihre Zustimmung entweder bei den Freien Wählern oder bei der FDP findet, sodass dann also praktisch eine Blockadepolitik eingeleitet werden kann. Und da liegt es dann wiederum bei den Fraktionen, die ja auch ihre Bürgermeister stellen, mit Ausnahme UL, Freiburg Lebenswerk, JPEG, Freie Wähler und FDP, sonst in der Bürgermeisterbank auch repräsentiert sind. Also im Prinzip sind natürlich Projekte, die in den einzelnen Sektoren schon durch die auch mit der gleichen parteipolitischen Bindung ausgestatteten Bürgermeister gemacht worden sind, natürlich vorher festgezurrt worden. Und ein anderes Problem ist natürlich gewesen, die Peinlichkeit am Tag zuvor, wo ja sich die Grünen bequemt hatten, selbst den Antrag zu stellen, die Gewerbesteuer, also die Gewinnsteuer von Gewerbeunternehmen um 20 Prozentpunkte auf 440 anzuheben, wo die SPD dann wiederum gesagt hat, nee, wir wollen aber nur 10 Punkte. Und als sie gehört haben, dass sie das nicht ab 1.7. machen können, auch noch für 2017 befreien wollten und so weiter. Also da wäre Geld hergenommen aus sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen und hätte man auch die Unternehmen und die unternehmerische Tätigkeit mehr beteiligen können an dem Beitrag für die Erbringung öffentlicher Lasten. Wie gesagt, bei einem 1-Milliarden-Haushalt sind dann 3,4 Millionen oder 6 Millionen nicht gerade viel, die da zusätzlich zu erbringen wären.
Gut, vielen Dank. Das sagt Michael, unser Korrespondent im Freiburger Gemeinderat.
Warum eine kommunale Filmförderung wichtig ist? Radio Dreieckland hatte Besuch von der Filmemacherin Sarah Moll, die den HörerInnen erläutert, warum auch Freiburg FilmemacherInnen fördern sollte. Das Interview fand am Dienstag statt.
Jetzt habe ich die Initiative Freiburger Film zu Besuch. Sarah Moll ist hier. Ihr habt einen Brief geschrieben an alle Fraktionen des Gemeinderates. Worum geht es in dem Brief?
Erstmal guten Morgen, hallo, danke für die Einladung. Ja, wir sind eine Initiative Freiburger Filmemacher und wir machen uns stark für die kommunale Filmförderung. Und es bedeutet eben, dass die Stadt die Filmemacher-Szene, Filmemacherinnen-Szene hier mit unterstützen würde auf kommunaler Ebene. Und dafür haben wir schon verschiedene Aktivitäten gemacht, hatten schon große Screening, in dem wir unsere Filme gezeigt haben im Kino und haben den ganzen Gemeinderat eingeladen. Und daraufhin sind verschiedene Anträge eingegangen jetzt für die heutige Diskussion im Gemeinderat in der zweiten Lesung. Und es ist noch nicht ganz klar, ob wir wirklich eine Unterstützung für unser Vorhaben bekommen. Und deswegen haben wir uns jetzt nochmal mit einem offenen Brief eben an alle Fraktionen gewandt, um nochmal zu zeigen, was für einen positiven Effekt so eine kommunale Filmförderung hier in Freiburg haben kann.
Und was ist der positive Effekt?
Ja, also erstmal vielleicht kurz zu der Freiburger Filmemacher-Szene. Also wir sind ein ziemlich vielfältiger, junger Haufen hier. Es gibt eigentlich eine ziemlich rege Filmemacher-Szene hier. Und viele von den Projekten, die hier entstehen, entstehen halt außerhalb der Fernsehfinanzierung. Und deswegen bekommen sie auch keinen Zugang zu Filmförderung auf Länderebene, also auf Bundesländerebene oder auf EU-Ebene.
Mhm. Die fördern nur Fernsehfilme?
Die fördern Filme, in denen Fernsehredaktionen mitbeteiligt sind, also mitfinanzieren. Oder im Einzelfall auch noch mit Kinoverleiher im Boot. Das sind meistens größere Projekte und da entsteht eben einfach eine große Lücke von Filmen, die nicht da reinfallen, die auch nicht in diese Fernsehformatierung reinpassen und die auf ganz andere Art und Weise finanziert werden und die demokratischere Finanzierungsformen suchen. Also zum Beispiel über Crowdfunding-Kampagnen, überhaupt Spendenkampagnen, Stiftungen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise eben ihren Weg in die Welt finden und aber auch großen Anklang finden. Also es gibt da ganz innovative Filmprojekte, die eben ganz anders finanziert werden und nicht mehr über diese herkömmliche Art und Weise. Und das ist ein sehr mühsamer Weg, diese Finanzierung zu suchen. Und da ist die Stadt ein ganz wichtiger Baustein da drin. Weil wenn die Stadt in so ein Projekt reingeht und sagt, okay, wir fördern mit einer Anschubfinanzierung so ein Filmprojekt, dann ist es wie so ein Signal und so ein Qualitätssiegel für andere Sponsoren, dass es viel leichter macht, in dieses Projekt reinzugehen und zu sagen, ja, wir unterstützen dieses Filmprojekt mit.
Jetzt hatten die Grünen und die CDU, glaube ich, sogar die Idee, 12.000 Euro zu streichen an Filmförderung.
Ja, das hat uns auch erstaunt. Also es ist ja so, dass das Kulturamt eben durch Umschichtung einen kleinen Topf, einen kleinen Filmfördertopf freimachen würde, den sie also dezidiert für Film benutzen würden. Und da wurde tatsächlich ein Antrag gestellt von Seiten der Grünen, diese 12.000 Euro zu streichen. Mhm. Und ja, das ist uns nicht verständlich. Also
das ist ja eh nur so ein Klacks für Filmproduktionen, kosten ja wahnsinnig viel. Ne? Sehr eher.
Also es ist, ich denke, für Filmvorhaben ist es wenig Geld, aber für die Stadt ist es ja nochmal, also Mikro-Peanuts sozusagen. Und das ist für uns ein unverständliches Signal, warum dann dieses kleine erste Zeichen, dass hier Film unterstützt werden soll, vor Ort gestrichen werden soll.
Ihr habt in eurem Brief geschrieben, dass Film ein Medium ist, das viele Leute anspricht und das durch das wichtige Themen in die Öffentlichkeit gelangen, also oder die Leute eher erreichen sozusagen. Mhm. Was sind denn die Themen, die so die Freiburger Filminitiative, also was beschäftigen euch für Themen?
Also es sind ganz unterschiedliche Themen, aber es sind auch viele Themen im Bereich der Ökologie, Nachhaltigkeit. Also wenn wir jetzt mal so ein Beispiel herausnehmen, zum Beispiel von meinem Kollegen Moritz Schulz, der hat diesen Film Roadside Radiation gemacht in der Zone rund um Tschernobyl. Und hat geschaut, was ist da jetzt in der heutigen Zeit für ein Leben und was bedeutet das eigentlich für die ehemaligen Bewohner dieser umliegenden Stadt, dass sie nicht mehr zurück in ihre Heimat können. Und dieser Film wurde ganz exemplarisch eben alternativ finanziert mit einer kleinen Förderung vom Kulturamt und dann mit einer Stiftung, die reingegangen ist und mit EWS Schönau, die gesagt hat, hey, das Thema ist uns total wichtig und das wollen wir mit unterstützen. Und so haben die ihr kleines Budget zusammenbekommen, um eben in die Ukraine zu reisen und zu recherchieren und letztlich diesen Film zu drehen. Und diesen Film hätte es nicht gegeben, wenn nicht diese vielen einzelnen Partner reingegangen wären. Und ich denke, da war die Stadt auch ein wichtiger Baustein da drin. Und dann gibt es noch viele weitere Themen. Also zum Beispiel, ich hatte einen Film über eine soziale Bewegung in Chile gedreht und habe illegale Straßenverkäufer und Verkäuferinnen begleitet. Und eine andere Kollegin von mir hat über die Tango-Szene im Schwarzwald gedreht und hat hier Tango-Begeisterte begleitet und hatte auch eine kleine Förderung bekommen für den Trailer. Und ja, es gibt da ganz vielfältige Projekte. Ein anderer Kollege, der hat Förderung bekommen für einen Film, der sich mit Klimawandel beschäftigt und der reist dann zu Inuit-Völkern und das Ganze heißt irgendwie 15 Wörter für den Schnee, der verschwindet, dieser Schnee, und setzt sich da mit auseinander, was es bedeutet, wenn sich diese Heimat von den Inuit so stark verändert.
Ihr habt in eurem Brief auch geschrieben, dass so regionale Themen bei den Menschen in Freiburg gut ankommen, mhm, dass dann die Filme immer ausverkauft sind.
Mhm. Ja, das merken wir eben bei diesem Slot Freiburger Fenster im kommunalen Kino. Das ist ja so ein klassisches, also so eine Plattform für Freiburger Filmemacher. Und da kommen sehr viele. Also ich glaube, findet ja einmal im Monat statt. Und diese Vorstellungen sind regelmäßig ausverkauft und werden dann auch nochmal wiederholt mehrfach, weil da einfach Interesse da ist. Und generell, Freiburger sind sehr kinobegeistert, das merkt man auch in den Besucherzahlen. Aber es ist nochmal ein besonderes Interesse da, wenn eben dann auch so die Regisseure mit anwesend sind und dann im Anschluss solche Gespräche stattfinden über die Filme und letztlich über die Themen, die diese Filme transportieren. Und das ist auch, finde ich, so ein Potenzial vom Film hier, dass er Bürgerdialoge ermöglicht. Also es gab auch einen Kollegen, der zum Beispiel über Rechtsradikalismus einen Film gedreht, Blut muss fließen, von Peter Ohlendorf, und hat darüber ganz, ganz viele Gespräche geführt mit Publikum. Und das ist wie so ein öffentlicher Reflexionsraum, der geschaffen wird mit dem Film.
Ja, vielen Dank, Sarah Moll, für diese Eindrücke aus dem Freiburger, von den Freiburger Filmschaffenden. Ja, wir hoffen, dass eure Finanzierung gesichert wird. Heute ist ja nochmal eine zweite Lesung zu dem Haushalt, ne?
Also gestern, um noch kurz eine Neuigkeit dazu sagen, der Antrag, dass uns dieser kleine Filmfördertopf, der vom Kulturamt vorgesehen ist, dass er gekürzt wird, ist abgeschmettert worden von der Mehrheit des Gemeinderats. Und jetzt, heute geht es um die Erhöhung.
Nachtrag. Die Erhöhung von 12.000 Euro wurde abgelehnt. Das war auch den Grünen zu viel. Die anderen Fraktionen haben Erhöhungsanträge gestellt. Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigland Freiburg von Konrad.
Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat. Bildung!